die Frage an dich, wo hast du schon die Neugier sprudeln lassen für dein Leben, dass du was getan hast aus lauter Neugier, um eben Dinge zu tun. Herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Heute wird es ganz spannend. Das ist die Psychologie der Manipulation. Kann ich dich manipulieren, etwas zu tun, was du gar nicht willst? Kann ich dich lenken oder kann man Menschen lenken, ohne dass du es merkst? Heute haben wir ein spannendes Thema, die Medienpsychologie, die hier wir ein bisschen aufdecken. Und da freue ich mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Der Podcast Jenseits der Logik heißt, dass wir ein bisschen über den Tellerrand gucken, was ist nicht nur logisch, was ist eben auch jenseits der Logik. Und das spannende Thema heißt auch, heute haben wir die unglaubliche Kraft der Neugier, die wir hier ein bisschen zum Blühen bringen oder entdecken lassen. Neugier ist der Motor für Fortschritt, das weiß der Christoph Kolumbus schon, denn er hat den Antrieb gebraucht, um auf dem Schiff zu segeln, stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, um einfach nur den Interessensnachweis zu liefern, dass Amerika wirklich da ist, beziehungsweise er wollte ja nicht Amerika entdecken, er ist ja um die Welt gesegelt oder wollte um die Welt segeln und seine Neugier war einfach da, um zu beweisen, dass es geht. Man muss ja schon innerlich unglaublich neugierig sein. Also Neugier bedeutet, diesen Fortschritt des Lebens zu entdecken. Die Frage an dich, wo hast du schon die Neugier sprudeln lassen für dein Leben, dass du was getan hast aus lauter Neugier, um eben Dinge zu tun? Es gibt auch Neugier in der Wissenschaft. Da gibt es ein Beispiel von Marie Curie. Sie hat 2003 den Nobelpreis erhalten und 2011 meines Wissens auch nochmal mit ihrem Mann. Sie hat Polonium und Radium entdeckt. Daraus kann ich bahnbrechende Tatsachen machen. Ich kann Strahlung verursachen, kann Krebs damit heilen oder Atombomben bauen. Also das war die Neugier der Wissenschaft, dass sie einfach geforscht hat, bis sie irgendwas entdeckt hat, womit sie da ja in der Wissenschaft etwas zeigen konnte. Da gibt's vielleicht auch die Neugier bei dir im Alltag, vielleicht im Beruflichen, weil du irgendwie eine neue Ausbildung machen möchtest. Du hast irgendwo was gesehen, du hast auch die künstliche Intelligenz vielleicht kennengelernt und hast hier Programme kennengelernt und möchtest für dich entdecken, wo kannst du das alles einsetzen für dich? Wo kann ich diese Fotos, diese Filme oder diese Programmierungen bei dir beruflich einsetzen oder für dich privat? Und bestimmt bist du schon über dich hinausgewachsen und hast auch da private, neugierige Dinge entdeckt. Ein neugieriger Innovator war für mich natürlich eine Geschichte, die es in sich hat, der Steve Jobs, der ja durch seine Neugier unfassbare viele neue Techniken uns allen geschenkt hat. Man denke, man nimmt mal dein Handy in die Hand, vielleicht hörst du gerade den Podcast am Handy und das ist nur möglich, weil er einfach immer neugierig dran geblieben ist. Es gibt diese fremdbestimmte Neugier und die eigenbestimmte Neugier. Und das musst du wissen einfach für dich. Rein psychologisch ist es wichtig, dass wenn ich dir eine Geschichte erzähle, beeinflusse ich dich mit meinen Worten und dein Geist wird so geführt von mir und er bleibt neugierig. Das heißt, wenn ich geschickt bin, kann ich dich in Geschichten einfädeln und du möchtest wissen, wie es weitergeht. Und wenn wir schon Geschichten haben, ist es natürlich gleich eine Geschichte, die ich dir erzählen werde, aber bleib noch kurz dran mit dem Thema Neugier. Die selbstbestimmte Neugier ist eben dann aus dir heraus etwas entdecken, wie vorhin erwähnt bei diesen Beispielen, die Menschen haben aus sich heraus die Neugier gespürt und sie wollten einfach das entdecken. Also der Indiana Jones war im Prinzip schon Christoph Kolumbus der damaligen Zeit und die Frage ist jetzt, bist du auch ein Indiana Jones? Heute können wir ja locker auf dem Sofa rumlümmeln und vieles ja auch am Handy oder am PC anschauen. Und die Neugier als Idee, stell dir mal vor 200 Jahren, ja, so die indigenen Völker, zum Beispiel im Grand Canyon, die haben da vielleicht unter einem Tal ein Feld bestellt und haben da gelebt. Und irgendwann kam mal einer und sagte, du, was ist eigentlich hinter diesem Hügel hier? und kletterte, kapselte darauf und blickte dann vom Hügel hinunter weiter zu anderen Hügeln durch. Und irgendwann gab es vielleicht die Möglichkeit, mit einem Pferd dann weiter zu gehen. Ja, vielleicht bevor er das Pferd ritt, ist er zu Fuß noch weitergegangen. Ja, und dann ist er zurückgekommen aufs Pferd, war mit dem Pferd vielleicht tagelang unterwegs und irgendwann sagte: Die Neugier ist zwar groß, aber ich kehre um. Das ist zu groß, dieser Grand Canyon, diese Landschaften, die sind einfach zu weit. Und er ist umgekehrt und hat berichtet von den Erlebnissen, die er entdeckt hat. Ja, das gibt diese Geschichte, wie zum Beispiel eine Maus aus einer Schachtel rausschaut und etwas sieht und dann den anderen drinnen berichtet, was es gesehen hat. Und die Perspektive ist immer natürlich unterschiedlich. Wenn eine andere Maus dann rausschaut, sieht sie vielleicht einen Käse und gar nicht die Dinge, die die erste Maus erzählt hat. Aber wenn wir zurückkommen zum Grand Canyon, dann war das vielleicht so, dass der Pferd war das Nächste, wo man die Distanz entdecken konnte. Heute kann ich doch locker mit dem Auto hingehen und ich kann das Ganze mit dem Auto abfahren, abspulen, vielleicht früher noch die Bahn, der Zug, sagt man in der Schweiz, ja. Und dann heute, was mache ich heute? Heute habe ich eine Drohne, wo ich gemütlich die Drohne fliegen lassen kann und wenn die Aufnahmen fertig sind, schaue ich mir dann die auf dem Sofa eben an und muss da gar nicht mehr raus. Also das war bei mir auch so, Grand Canyon zuerst zu Fuß entdeckt, dann Helikopter und Flugzeug und heute auf dem Sofa gelümmelt, die besten Aufnahmen und das ist ja Wahnsinn. Wir wollen auch immer wissen, wie es weitergeht im Weltall. Ist ja auch schon aufgefallen, wir wollen immer weiter blicken können, wir wollen verstehen. Diese Neugierde ist in uns drin und es gibt hier eine wichtige Info für dich jetzt, dass du wissen musst, das ist nämlich so, dass das Gehirn will immer den Ausgang der Geschichte wissen. Also dein Gehirn will immer den Ausgang der Geschichte wissen. Und so lebst du heute deinen eigenen Indiana Jones in deinem Wohnzimmer. Der Indiana Jones war ja der Entdecker. Der wollte ja auch vieles wissen, aber du kannst heute gemütlich vom Sofa aus alles entdecken. Das ist wichtig. Dein Gehirn sucht nach Ergebnissen. Das Gehirn möchte die Ergebnisse enthüllen. Und das kann süchtig machen. Das heißt, das Gehirn sucht und das Suchen, eine Sucht kommt von einem Suchen her. Und das kann man sehr, sehr gut so auch zuordnen. Eine Suche kann süchtig machen. Es sind Ergebnisse, die du enthüllen willst. Also nicht du, sondern dein Gehirn. Und das musst du am Ende einfach verstehen. Und dann ist alles geregelt. Und jetzt überleg mal, wo suchst du was und wer führt dich in das Suchende hinein? Das ist die große Frage. Und bei mir war es 1981, da saß ich auf dem Sofa und guckte diese Serien, die es damals gab. Ja, für die, die das kennen, es gab damals zwei Top-Serien. Einmal der Denver Clan und das andere war Dallas. Beides, ich glaube, Montagabend so um 9 Uhr kam das wahrscheinlich etwa 20, 30 Minuten lang. Und das Verrückte war, diese Sendungen, die waren Kult. Ja, zum Beispiel der Denver Clan hieß auf Englisch Dynasty. Das war 1981 bis 1989 waren die da präsent und die haben eine Technik verwendet. Und wenn du jetzt verstehst, du wolltest immer die Fortsetzung sehen. Du musstest so eine Woche warten. Und am Ende der Folge, da kamen eben diese Techniken zum Einsatz. Und diese Techniken zeige ich jetzt dir, weil das ist ganz enorm wichtig, dass du diese Techniken verstehst. Also das Gleiche gibt's heute auch in den Medien und da können wir gleich auch den Bogen spannen. Also Dallas und Denver nutzen zum Beispiel die sogenannte Cliffhanger-Methoden oder das Cliffhanger-Prinzip. Das heißt, gezielt eine Dramaturgik einbauen, das war der Trick, der damals angewendet wurde, um die Zuschauer bei Stange zu halten. Jede Episode endete oft mit einem dramatischen Höhepunkt oder einer offenen Frage, die das Publikum neugierig machte und dazu brachte, die nächste Folge unbedingt wieder sehen zu wollen. Aber du musst mal überlegen, Damals war das eine Woche, wo man warten musste. Heute kannst du auf Netflix einfach die Serie weitergucken. Die beiden Produzenten, Spelling und Spario, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wahrscheinlich spreche ich das ja schon falsch aus, setzten besonders auf folgende Themen. Das sind ungeklärte Konflikte, die sie bewusst machten, das heißt Intrigen zwischen zum Beispiel da gab es Schauspieler, diesen Alex und Blake, das waren so die zwei Dominanten. Das war so eine Intrige zwischen denen, die war ursprünglich mal verheiratet, dann hatten sie Stress. So, also romantische Dreiecksbeziehungen oder Firmenkämpfe wurden immer so inszeniert, dass man wissen wollte, wer am Ende die Oberhand hatte. Ja, wer hat gewonnen? Und du wolltest das wissen, du musst es weitersehen. Oder ein zweites Tool, das sie angewendet haben, war das die plötzliche Wendung. Oft gab es unerwartete Enthüllungen, zum Beispiel, dass jemand ein uneheliches Kind hatte oder eben dann eine totgeglaubte Person plötzlich wieder aufgetaucht ist. Ich erinnere mich an andere Serien, da ist das auch so, da war plötzlich der Zwilling des Verstorbenen wieder da. Und so konnte der Schauspieler wieder aktiv weitermachen. Oder aber die dritte Möglichkeit war gefährliche Situationen. So endete also auch eine Serie, das waren Charakteren, wurden regelmäßig in lebensbedrohliche Momente versetzt, zum Beispiel Abstürze, Schießereien oder Katastrophen, wie eine berühmte Hochzeit, die damals in der Serie vorkam, auf Moldawien eingestickte Fans, die wissen das noch, das war bei der eine Terrorgruppe das Feuer eröffnete. Ja, das war so eine gefährliche Situation, wahrscheinlich alle damals in Aufregung, wow, haben die das überlebt oder so. Eine vierte Möglichkeit sind zum Beispiel so Mega-Cliffhanger. Am Ende einer Staffel gibt es meist eine besondere Spannung des Abschlusses, wo die Zuschauer dann eben monatelang spekulieren mussten, was als nächstes passiert. Also ein totaler Dreh in der Handlung. Und das waren so wirklich unglaubliche Möglichkeiten. Wenn du da dabei warst, erinnerst du dich, es ist egal, welche Serie du geschaut hast, aber das sind einfach diese Methoden und die Macher der Serie, egal ob Denver Clan oder Dallas, nutzten einfach auch diese Stile, die eben, und das musst du jetzt wissen, in der heutigen Medienwelt auch verwendet werden. Die Medien verwenden bewusst Techniken, die die Neugier der Zuschauer oder der Leser anregen, um sie möglichst lange an sich zu binden. Und das musst du dir mal bewusst werden, die wollen deine Lebenszeit eigentlich haben. Das ist das Ziel. Und ich bin hier sehr direkt und sehr offen. Also ich habe das auch gelernt, dass du bei YouTube oder bei Podcast immer sagen sollst, schau die nächste Folge an, hör in die letzte Folge rein, da hat's noch eine Folge, da habe ich das und das gesagt. Einfach möglichst lang dich mit mir verbinden. Warum? Weil du baust Emotionen zu mir jetzt auf, du hörst meine Stimme. Bei YouTube hörst du, siehst du mich auch noch. Und so baue ich ja eine Interessensbrücke zu dir auf. Und am Ende möchte ich dir auch irgendwie sagen, ich lade dich in meine Welt ein, jenseits der Logik. Da ist sicherlich was dabei. Wir haben zum Beispiel ein neues Mentorprogramm oder die Energiecoach-Ausbildung. Oder ich habe spannende Bücher. Lies es mal durch, weil am Ende geht's halt auch um Kohle, Mäuse, Piepen. Und beim Fernsehen ist es genau so. Die wollen dich bei Stange halten. Warum? Weil der dich ja beeinflusst, der hat die Macht. Und Menschen, die dieser Macht verfallen sind, haben ja die eigene Macht abgegeben. Deshalb mache ich auch diesen Podcast hier, um dich ein bisschen zu informieren, was es da für Techniken gibt. Ich habe jetzt diese Techniken, die ich dir vorher gesagt habe, notiert und diese Cliffhanger-ähnlichen Themen habe ich jetzt zwei Beispiele. Eins in die Medienwelt und eins gleich auf die Denver Clan Staffel. Also liebe Leute, Denver Clan und Dallas war natürlich total der Gegensatz, das war wie zwei Fangruppen, die einen waren wirklich Dallas-Fan, die anderen waren Denver-Clan-Fan und es gibt heute Neuverfilmungen übrigens, kann ich dazu auch noch sagen. Also beginnen wir mit der ersten Variante, Cliffhanger, ähnliche Schlagzeilen. Nachrichten werden oft so formuliert, dass sie eine Frage auswerfen oder nur einen Teil der Information liefern, sodass man weiter lesen oder einschalten muss. Also du musst morgen weiterlesen, am Handy, an der Tageszeitung, online, offline. Oder aber, du musst morgen wieder die Nachrichten sehen, du willst wissen, wie geht es weiter. Beispiel. Experte warnen vor dramatischer Entwicklung, was jetzt auf uns zukommt. Und das ist natürlich schon eine Schlagzeile, wo du sagst, wow, da muss ich schon mich ein bisschen schützen, ich muss da wissen, wie es morgen weitergeht. Oder in der Serie könnte man ähnlich dann adaptieren, wird Alexis überleben? Das erfährst du nächste Woche. Ja, das sind so diese Fragestellungen. Der zweite Punkt, die zweite Methode war die kontinuierliche Eskalation. Das ist eine bewusste Strategie. Die Medien setzen oft auf eine stufenweise Enthüllung, vielleicht ist dir das ja auch schon aufgefallen, bei der sich eine Geschichte über mehrere Tage oder Wochen entwickelt. Also Beispiel, eine politische Krise beginnt mit einem Skandal und dann gab es noch ein Leck dazu und da wird das auch noch durchgekaut. Und dann kommt noch eine neue Enthüllung, eine neue Meinung. Man hat vielleicht noch die Ehefrau gefragt. Oder es gab noch einen Spion dazu oder vielleicht Fotos. Und dann wird eine Enthüllungsentweihung angeheizt und am Ende vielleicht ein Rücktritt gefordert oder es gibt einen Putsch oder eben einen Prozess. Also das sind diese stufenweisen Eskalationsmomente und du willst einfach wissen, dein Gehirn will wissen, wie geht's da weiter. Innerlich denkst du, gut, bin ich da nicht dabei. Aber du schenkst da deine Lebenszeit natürlich an diese Geschichte ab. Und wenn wir jetzt Denver Clan schauen würden, würden wir sagen, ähnlich wie bei der Serie, wo sich ein Konflikt langsam zuspitzt, da gibt's gar nicht mehr viel zu sagen. Also vielleicht auch eine Türe wird geknallt, es gibt Streit und das wird noch dramatischer, vielleicht wird er fast automäßig überfahren und da gibt's einen Vorwurf und noch eine Türe, die knallt und am Ende schießt eine Pistole daneben oder einfach so. Jemand geht dann weg. Ja, einfach diese Dramaturik ist natürlich für unser Gehirn sehr, sehr cool, wenn wir da so in den Spannungsbogen kommen. Der dritte Punkt sind emotionale Zuspitzungen. Also ähnlich jetzt wie die kontinuierliche Eskalation ist ja eigentlich die emotionale Zuspitzung eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es ist genau wie in den TV-Serien, wird auch in den Nachrichten oft auf starke Emotionen gesetzt. Das ist Angst, Empörung, und Hoffnung. Immer kannst du dich mal ein bisschen umsehen, was macht's mit dir? Eine Angst? Eine Empörung? Eine Empörung ist eine andere Meinung, du hast eine Meinung dazu. Oder Hoffnung? Du möchtest, er soll es endlich erkennen, dass Frieden jetzt kommt. Beispiel, eine schockierende Enthüllung, so hat die Regierung uns getäuscht. Ja, niemand hat's gemerkt, aber du schon. Oder bei den Serien könnte man sagen, du wirst nicht glauben, wer hinter dem Anschlag steckt. Ach, sowas. Ja, und das ist dann einfach diese Zuspitzung der Dramaturik, wo man da auch, da möchte ich dir auch ganz klar sagen, das Nervensystem bekommt immer wieder Reize. Und wenn ein Nervensystem Reize bekommt, wird es süchtig. Das ist wie ein Kaffeeentzug. Wenn du keinen Kaffee mehr trinkst, spürst du, es fehlt dir was. Wenn du Alkohol oder Zigaretten rauchst, okay, Alkohol kannst du nicht rauchen, aber trinken, und du hast hier die Weisheit in dir, ich verzichte jetzt, dann wirst du Entzugserscheinungen haben. Und so geht es uns auch mit diesen Medien. Dein Gehirn, deine Nerven, die wollen immer wissen, wie es weitergeht. Der vierte Punkt ist die Fortsetzungsstruktur. Viele Themen werden in Episodenform erzählt, sodass die Zuschauer oder Leser dranbleiben. Ein Beispiel. Neueste Details zu den Enthüllungen im Fall Y, wir berichten morgen weiter. Dann wirst du morgen weiterschauen. Oder eben, wie in der TV-Serie, im nächsten Teil erfährt ihr, ob Blake Carrington die Firma retten konnte. Und das sind so diese Themen, wo du sagst, okay, das muss ich natürlich jetzt wissen. Ja, ich muss da dranbleiben. Ich bin ja auch ein bisschen Teil von. Also die Fortsetzungsstruktur, Punkt Nummer 4. Und der letzte Punkt ist Nummer 5. Das sind so Breaking News und Live-Ticker. Die kann ich hier bei dir im Podcast nicht zeigen, aber man kann die natürlich sehr gut einblenden bei den Medien im TV und da als Echtzeit-Drama verkaufen. Früher musste man eine Woche warten, um zu wissen, wie es weitergeht, habe ich schon gesagt. Heute übernehmen Live-Ticker und Breaking News diese Rolle. Nachrichtenmeldungen werden oft als laufende Story präsentiert, wo jede neue Information das Gefühl vermittelt, dass man dranbleiben muss. Das siehst du bei den Börsendaten, das siehst du aber bei Live Übertragungen, wenn zum Beispiel ein Helikopter einen Verbrecher filmt und du bist live dabei. Oder von Militäraufnahmen, wo man das ja auch sehen kann, sehr dramatisch natürlich. Aber das sind diese Live-Dinge, wo dein Gehirn einfach wissen will, wow, ich bin da mittendrin, live dabei. Ein Beispiel also live, die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu, was gerade passiert. Und du siehst da die Videos. Also nochmal, was ist die Konsequenz da draußen? Das ist wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst und deshalb mache ich diesen Podcast. Ich möchte das nicht bewerten, aber ich möchte dich warnen, ist vielleicht falsch, ich möchte dich informieren, wie dein Gehirn funktioniert. Menschen werden in einen permanenten Spannungsmodus so versetzt. Du auch, ich auch. Das kann süchtig machen. Ich habe es gerade schon vorhin erwähnt. Es ist wirklich ähnlich wie bei Serien, wo man immer die nächste Folge sehen will. Das ist bei den Medien bewusst so gemacht mit diesen Techniken. Also, das ist kein Zufall, dass du morgen wieder einschalten willst. Es ist Absicht. Durchschaue das. Gleichzeitig kann es auch Stress machen, denn weil man immer das Gefühl hat, man muss dranbleiben, darf nichts verpassen. Das ist Lebenszeit. Ich habe 1989 die Ausbildung für die Versicherung gemacht in der größten Versicherung der Schweiz und da habe ich nach der Ausbildung bin ich nach Hause gefahren, das heißt ich habe da 3 Wochen im Hotel gewohnt und bin da ins Hotel gefahren und habe der Preis ist heiß geschaut. Ich wollte immer wissen, wie geht das weiter. Der Preis ist heiß, das kennst du vielleicht auch. RTL war da damals mit ich glaube Harry Dededem. Und das ist ja eigentlich verrückt. Ich habe neulich wieder reingeschaut und dachte mir, wow, was für eine Zeitverschwendung habe ich da meinem Leben zugemutet, 3 Wochen lang. Das war einfach von 17 Uhr wahrscheinlich etwa bis, weiß nicht mehr, 19 Uhr, 18 Uhr, einfach vergeudete Lebenszeit. Und das ist genau manchmal bei den Medien auch so. Sie verschwenden eigentlich deine Lebenszeit. Und jetzt musst du wissen, man sitzt ja relativ viel vor dem TV und es gibt Fernseh gucken, Nachrichten gucken, aber auch Online-Zeiten. Da habe ich einige Infos jetzt für dich da rausgesucht. Deutschland und Österreich, Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahre sitzen durchschnittlich 201 Minuten täglich im Internet. Erwachsene ab 18 Jahren verbringen insgesamt rund 19 Stunden pro Woche online, was etwa 160 Minuten täglich entspricht. Die Statistik kommt von de-statistica.com. Wow. Also Gesamtnutzzeit für Jugendliche von 201 Minuten Internet plus 176 Minuten Fernsehen, also insgesamt 377 Minuten jeden Tag. Bei Erwachsenen ist es ein bisschen anders, aber auch so, die Streamingdienste und Online-Nachrichten und klassisches Fernsehen beginnt sich so zu vermischen. Was gibt das am Ende? Es gibt am Ende für Deutschland und Österreich 5 bis 6 Stunden Medien. Nein, nicht die Woche, jeden Tag, stell dir das mal vor. Und davon ist etwa 2,5 bis 3 Stunden soziale Medien und Online-Videos auf YouTube. Also wir schauen jetzt mal die Totale an. Wir sitzen in der Schweiz aus, also wenn du Schweizerin oder Schweizer bist, in der Schweiz liegt der Durchschnitt insgesamt in ungefähr bei 263 Minuten pro Tag bei den Jugendlichen und bei den älteren Gruppen ist es so, dass 263 Minuten Internetnutzung plus 112 Minuten TV-Nutzung dazu kommt. Das bedeutet 4 bis 5 Stunden Mediennutzung insgesamt, aber ein bisschen weniger lineares TV. Also es ist nicht ganz so Deutschland-Österreich-lastig. Da fragt sich, warum sind die Schweizer 1 bis 2 Stunden pro Tag weniger am Konsumieren? Das kann tatsächlich sein, dass die Schweizer mehr arbeiten oder aber auch mehr Freizeitsachen machen. Ja, die gehen vielleicht mehr in die Berge oder wandern, spazieren. Da frage ich mich natürlich in diesem Moment, wer ist denn der Weltmeister? Und da muss ich dir sagen, ich habe recherchiert und habe das rausgefunden. Und mit Abstand führend ist hier die USA. USA, durchschnittliche Tagesmediennutzung, also das Mediennutzung verstehst du schon, gell? Das ist online am Handy, am PC und aber auch TV schauen, soziale Medien und TV. Was denkst du? Wie viele Stunden Weltmeister pro Tag? 12 Stunden 31 Minuten. Meine Lieben, wie geht das? Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, 12 Stunden, 31 Minuten. Ja, Brasilien schafft es nicht ganz so, aber immerhin mit 9 Stunden, 12 Minuten sind sie auch sehr weit vorne. Niedrig wiederum ist Japan mit 3 bis 4 Stunden online. Also das ist sehr länderabhängig. Speziell und spannend ist einfach auch, die Gesamtmedienvertreter verwenden immer die gleichen Reize, diese Cliffhanger-Momente, und vielleicht haben andere Kulturen einfach die Möglichkeit, noch mehr auf die Tradition zu hören bei sich selbst und haben eigene kulturelle Rhythmen, darum dann vielleicht auch weniger diese Internet- oder TV-Zeit. Ich weiß nicht, für was brauchst du Zeit? Es wäre eine gute Frage, dir das mal zu stellen, dein Tagesmanagement mal zu überlegen. Was hast du für ein Ziel im Leben? Wie kannst du diese Reize brechen? Wer bestimmt dein Leben? Wäre eine gute Frage. Und wichtig ist, dass du dich stärkst, vor allem in Krisenzeiten. Stärke dich, und da kann ich dich einladen für unser neues Programm, das wir haben, ein 24-Wochen-Mentor-Programm, wo wir Menschen wie dich stärken, ganz gezielt 24 Wochen lang, plus dazu ein Jahr begleite ich dich, nehme dich mit und stärke dich. Und da geht es darum, wer bist du, was kannst du, was sind deine Fähigkeiten, ja, was hast du für Ziele, wie erreichst du deine Ziele, was hast du für einen Seelenauftrag, was ist deine Lebensmission und so weiter. Ja, das kann dir niemand nehmen, deshalb, das ist mir ganz wichtig, dir das zu sagen, investiere Zeit in dich hinein. Und was ist dabei für dich eben wichtig und wie denkst du oder denken wir und wer bist du und wie kannst du Wachstum in dir auslösen? Was hast du für Träume, Wünsche, Ziele? Diese Frage sollst du dir unbedingt stellen an einem ruhigen Wochenende ohne TV. Dann lösen wir im Programm auch Blockaden, damit du frei sein kannst, und wir entdecken eine Welt jenseits der Logik und machen aus deinem Leben wirklich ein Meisterwerk. Und nimm dich doch da in deinem Leben auch ein bisschen in den Flow. Schalt ein bisschen mehr ab und schalt das Reale mehr an. Such deinen Lebenssinn, such deinen Fixstern und such das Sinnerfüllte. Und das ist genau die Botschaft hier, die ich dir zum Abschluss noch geben möchte. Lebe deinen Seelenauftrag neugierig. Also du hast jetzt vieles gehört, es ging heute um Neugier und wer dich beeinflussen kann, sei weiß, sau, schlau, bleib dir selber treu. Bleib neugierig, stelle Fragen und decke die Welt um dich herum. Am besten hörst du auf dein Herz. Die Neugierde deines Herzens ist das Beste, was du für dich machen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir ein fantastisches Leben. Ich freue mich, wenn wir uns einmal live begegnen. Ich wünsche dir dazu viel Spaß. Alles Liebe, dein Bruno.